Je mehr Wasser man dabei beobachtet, umso besser. Daher hat man vom Oberflächeneis des Baikalsees aus eine riesige Anlage versenkt, die erst bei einer Tiefe von 700 Metern beginnt und bis in eine Wassertiefe von 1240 Metern hinabreicht. Unglaublich! Finden will man mit diesem Gerät sogenannte Neutrinos. Teilchen, die meist aus dem All stammen und so klein, schnell und vom Gemüt her unbeteiligt sind, dass sie nur selten mit etwas reagieren und daher schwer zu messen sind. Obwohl sie nach allem, was man weiß, in jedem Moment billionenfach durch uns hindurchfliegen. Im Roland-Emmerich-Film 2012 bricht mehr oder weniger die Welt auseinander, da die Neutrinos zu einer neuen Art Teilchen mutiert sind und dann eben doch sehr stark mit allem reagieren. So wie ich die Regeln der Physik verstehe, müssen wir uns allerdings keine Sorgen machen, dass das jemals passiert. Die eigentliche Frage ist, wenn sie so schwierig zu beobachten sind, woher wissen wir dann, dass es sie überhaupt gibt? Warum kam man auf die Idee, einen Detektor dafür zu konstruieren und im Baikalsee zu versenken? Wobei man hinzufügen muss, dass der riesige Baikal-GVD bei weitem nicht das erste Neutrino-Teleskop ist. Es begann mit einem der witzigsten offenen Briefe in der Geschichte der Physik. Er ist auf den 4. Dezember 1930 datiert und beginnt mit den Worten: Liebe radioaktive Damen und Herren. Geschrieben wurde er von dem österreichischen Physiker Wolfgang Pauli, der ihn an seine KollegInnen auf einer Tagung in Tübingen schickte. Er schrieb ihn, weil ihn etwas umtrieb, das er falsche Statistik nannte. Kurz zusammengefasst kannte man damals einen Prozess, bei dem ein Teil der beobachteten Energie einfach zu verschwinden schien. Das lässt sich aber nicht mit dem Energieerhaltungssatz vereinbaren, und weil der in der Physik so grundlegend ist, sollte man normalerweise davon ausgehen, dass man keinen Gegenbeweis gefunden, sondern sich einfach vertan hat. Wenn aber erstens der Energieerhaltungssatz weiter Bestand hatte und zweitens die wiederholten Experimente immer wieder auf den rätselhaften Energieverlust zurückkamen, welches dritte Element blieb dann als Erklärung? Pauli schlug etwas vor, das er in dem Brief einen verzweifelten Ausweg nannte. Die Existenz eines unbekannten Teilchens, das die fehlende Energie einfach mit sich nahm. Er gab ihm den Namen Neutron, weil es so überaus unbeteiligt durch die Gegend fliegen musste. Ich gebe zu, dass mein Ausweg vielleicht von vornherein wenig wahrscheinlich erscheinen mag, weil man die Neutronen, wenn sie existieren, wohl schon längst gesehen hätte. Und daher, ich traue mich vorläufig aber nicht, etwas über diese Idee zu publizieren. Dennoch behielt er recht, wenn auch nicht mit dem Namen. Wenige Jahre nach dem Brief fand man ein anderes rätselhaftes Teilchen, das ebenfalls den Namen Neutron verdient hatte und daher auch so genannt werden sollte. Paulis Neutron hingegen wurde von dem italienischen Physiker Enrico Fermi auf die Verkleinerungsform Neutrino heruntergestuft, und so heißt es noch heute. Wenn wir also die Schwächen unserer menschlichen Wahrnehmung etwas abfangen, indem wir messen, indem wir Fernrohr, Stift und Papier auspacken, indem wir Detektoren bauen und sie im See versenken, dann beobachten wir oft ganz erstaunliche Dinge. Ich denke dabei oft an das Zitat der Figur Dr. Manhattan aus dem Nerd-Comic-Klassiker Watchmen. Ich habe Ereignisse gesehen, die so winzig und so schnell waren, dass man kaum behaupten kann, sie hätten überhaupt stattgefunden. Solche tollen Leistungen erbringt die Naturwissenschaft. Und wenn dieses Hörbuch ein reines Loblied auf die Wissenschaft wäre, könnten wir es dabei belassen. Aber wir müssen es uns auch ehrlich eingestehen, wenn die Dinge unklarer und komplizierter sind. Dazu gehen wir für einen Moment aus der Physik heraus und kommen zu einem Thema, über das niemand auf der Welt sprechen mag.